SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich herzlich willkommen. 47 statt 46. Ein Chromosom extra haben Menschen mit Trisomie 21. Eine Genveränderung, die zu einer Behinderung führt. Down-Syndrom ist ein anderer medizinischer Begriff dafür. Jedes Jahr kommen in Deutschland rund 1200 Kinder mit dieser Veränderung auf die Welt. Im Raum Stuttgart haben sich Eltern, Familien mit Kindern und mit Angehörigen mit Down-Syndrom zusammengeschlossen zum Verein 46+. Sie wollen betroffenen Eltern und Familien Mut machen und sie wollen mit Aktionen zeigen, dass jedes Kind mit Down-Syndrom einzigartig und liebenswert ist. Wie sie das machen, wie das Leben mit einem Familienmitglied mit Down-Syndrom aussieht, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast, Simone Kolberg aus Fellbach bei Stuttgart. Sie ist Mutter von drei Kindern im Teenageralter. Ihr mittlerer Sohn Tim, inzwischen 16 Jahre alt, wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Und Simone Kolberg engagiert sich seit vielen Jahren im Verein 46+. Grüße Sie, Frau Kolberg.
Hallo, Herr Gramlich.
Frau Kolberg, jetzt heißt es schon angedeutet, es gibt mehrere Begriffe. Down-Syndrom, Trisomie 21. Früher gab es eine alte, sehr abfällige Bezeichnung. Mongoloid wurde es genannt, wurde auch als Beleidigung, als Schimpfwort verwendet. Der Name des Vereins 46+ bezieht sich auch auf dieses zusätzliche Chromosom. Welche Bezeichnung verwenden Sie denn am liebsten oder am meisten?
Ganz grundsätzlich Menschen, Kinder, junge Erwachsene mit Down-Syndrom. Trisomie 21 sagen wir auch, aber so im täglichen Gebrauch eigentlich eher Menschen mit Down-Syndrom. Hm.
Ihr Sohn Tim ist 16, was macht er da gerade jetzt in der Corona-Zeit zu Hause ohne Schule mit wenig Kontakten?
Hm. Naja, er ist 16, er ist ein Teenager. Wenn er wollte, dann würde er nur noch PlayStation spielen und aufs Handy schauen. So geht es natürlich nicht. Wir versuchen natürlich dann schon da so ein bisschen eine Struktur reinzubringen. Er macht schon seine Aufgaben, die er auch in der Schule machen würde. Wir sind gut versorgt. Und wir machen jeden Tag ein bisschen Sport, soweit möglich. Man kann natürlich gerade nicht zum Tennis spielen oder in die Schwimmhalle, aber wir gehen raus und wir kommen durch den Tag. Er leidet ein bisschen darunter, dass die Mama so dicht an ihm dran ist. Er muss jetzt im Haushalt helfen.
Okay, klingt nach einem ganz normalen Teenager.
Ganz normaler Teenager.
SWR 2 Tandem heute mit Simone Kolberg. Sie ist Mitglied im Vorstand von 46+. Ein Verein, der sich im Raum Stuttgart für Menschen mit Down-Syndrom engagiert. Auch der Sohn von Simone Kolberg, Tim, 16 Jahre, hat das Down-Syndrom. Eine genetische Veränderung, die zu einer Behinderung führt, ist keine Krankheit. Also kann man jetzt nicht von heilbar oder von sprechen. Wie macht sich das Syndrom bemerkbar?
Also ganz grundsätzlich haben Menschen mit Down-Syndrom eine Entwicklungsverzögerung. Die kann sehr, sehr stark sein, die kann auch sehr, sehr leicht sein. Sie ist da. Es gibt ganz arg viele Menschen mit Down-Syndrom, die sehr, sehr selbstständig leben können, die lesen können, schreiben, einigermaßen rechnen können. Und es gibt aber natürlich auch die Fälle, die sehr, sehr viel Unterstützung brauchen. Vor Jahrzehnten noch gab es gar keine Fördermöglichkeiten für Menschen mit Down-Syndrom. Da hat man überhaupt nicht daran gedacht, dass man das machen könnte. Für uns, seit der Tim auf der Welt ist, war von vornherein klar, wir fördern, soweit es geht. Wir überfordern ihn nicht, aber er wird gefördert. Und wir fordern von ihm schon gewisse Dinge ein, wo wir wissen, die kann er. Aber seine Grenzen sind natürlich früher. Mhm. Das ist ganz klar.
Also fordern Sie erzählt, PlayStation spielen, Aufgaben machen, Sport. Wo würden Sie sagen, wo ist dann die Grenze? Was geht einfach nicht?
Also was sich jetzt wirklich rauskristallisiert, wo wirklich überhaupt keinen guten Zugang hat, ist zum Rechnen, zum Mengenverständnis. Also Rechnen mit Fingern, kein Thema. Zählen, abzählen, kein Thema. Mhm. Würfel, kein Thema. Aber tatsächlich erkennen, 35+7=42, keine Chance. Mhm. Es gibt zwischenzeitlich Fördermöglichkeiten im Bereich der Mathematik, die durchaus erfolgsversprechend sein können. Da müsste man aber wirklich ganz, ganz früh anfangen, denke ich. Da sind wir ein bisschen drüber raus. Ansonsten kann der Tim wirklich viel. Er kann lesen, er kann einigermaßen schreiben. Also lesbar schreiben, freies Schreiben ist natürlich auch immer so ein Thema. Aber auch da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Bei manchen denkst du, wow, was haben die für eine Handschrift? Das ist ja fantastisch. Und da gucke ich halt mein Söhnchen an und denke, oh Gott, es ist halt ein junger Mann. Ja. Ne? Also sehr, sehr unterschiedlich. Und die Bandbreite der Entwicklung von Menschen mit Down-Syndrom, die ist von null bis unendlich. Mhm. Da gibt es alles. Ja? Die einen können super Instrument spielen, die spielen Geige und die anderen halt nicht. Und im Grundsatz ist es genau so wie bei allen anderen Menschen auch. Jeder hat seine Fähigkeiten, jeder hat seine Möglichkeiten. der eine kann das eine besser und das andere schlechter. Eigentlich ist es ganz arg einfach.
Ich kenne persönlich niemanden mit Down-Syndrom. Ich höre aber oder lese sehr oft, Menschen mit Down-Syndrom sind besonders oder sie strahlen etwas Besonderes aus. Würden Sie sagen, das stimmt oder ist das auch ein bisschen Verklärung?
Ah, das ist schon ein gewisses Klischee. Also grundsätzlich haben die so eine Lebenshaltung, die uns alle gut tun würde. Also so eine ganz große Gelassenheit. Dinge einfach mal so stehen zu lassen. Eine ganz, ganz große Gelassenheit in Form von, ja, das war gestern, aber das ist ja heute nicht mehr so. Also auch dieses doch fehlende Zeitverständnis möchte ich es nicht nennen, aber einfach dieses hier, ich bin im Hier und Jetzt und da ist es gut. Es gibt ganz, ganz herzliche Menschen mit Down-Syndrom und es gibt auch einige, die halt nicht so herzlich sind. So wie es halt auch da bei allen anderen Menschen auch so ist. Ich glaube, man muss auch mal das schon sagen. Also wir haben statt 46 Chromosomen halt diese 47 Chromosomen. Das ist ja wirklich minimal, was da in diesem genetischen Code verändert ist. So viel kann es ja nicht ausmachen, ne? Denke ich immer. Es gibt schon die Begleiterscheinungen, aber im Grundsatz würde ich, ja, das habe ich so festgestellt in den letzten 16 Jahren, fast allen Menschen würde ein bisschen Down-Syndrom, glaube ich, ganz arg gut tun.
Dieses im Hier und Jetzt sein.
Ja, und diese Gelassenheit und einfach den anderen zu akzeptieren, wie er ist und sich auch nie irgendwie so reinsteigern im Vergleich mit anderen. Ich sehe es natürlich gerade so in der Pubertät, wo das Vergleichen ganz, ganz stark ist. Bei meinen Mädels kann das schon schwierig werden. Beim Tim ist es überhaupt kein Thema. Wenn der jemand sieht, der halt ganz tolle Muskeln hat, dann sagt er, guck, ich habe auch Muskeln. Thema erledigt.
Wie sieht der, was muss ich sagen, wie sieht der Tim sich selbst? Sieht er, dass bei ihm was anders ist? Eventuell empfindet er das als ein Defizit oder wie ordnet er das selbst ein?
Also beim Tim würde ich sagen, er ahnt oder er weiß schon, dass er gewisse Dinge nicht kann. Das weiß er. Für ihn ist es aber nicht wichtig. Hm. Also ich habe schon festgestellt, früher konnten wir ganz locker über seine Behinderung reden, auch wenn er mit am Tisch gesessen ist. Da bin ich zwischenzeitlich sehr, sehr vorsichtig, weil man redet ja über ihn. Und er macht große Augen und große Ohren. Also er saugt es schon auf. Und vielleicht, also er kann es ganz sicher nicht wiedergeben, aber es macht ja was mit seiner Seele, es macht ja was mit seinem Dasein. Und deswegen verzichte ich da zwischenzeitlich ziemlich drauf, ihn auch irgendwohin mitzunehmen, wenn ich jetzt in so einem Gespräch bin wie heute. Das mache ich nicht mehr. Und er hat auch mal gesagt, da hat eine seiner Schwestern gesagt, so Tim, es ist jetzt an der Zeit, ich muss dir was erzählen. Da war die vielleicht 14. Er war um die 11 und ich habe gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt? Ich habe so gedacht, oh Gott, ein Aufklärungsgespräch, ich sterbe gleich. Und dann hat sie zu ihm gesagt, Tim, ich muss dir was sagen, du bist behindert. Und dann hat er gesagt, nee, nicht ich, du behindert. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, alles klar, alles klar. Also sie hat es gut gemeint. Und sie wollte ihm halt irgendwie was mit auf den Weg geben. Ich weiß gar nicht, warum sie es gemacht hat, aber er hat so cool reagiert, wo ich gedacht habe, ja, Tim, danke. Du bist nicht behindert.
Ein Maßstab, das ist ein Maßstab, der von außen kommt.
Behindert, natürlich, medizinisch eingeordnet ist eine geistige Behinderung da. Aber er hat so ein Credo, das sagt er auch mehrfach am Tag. Mama, ich bin glücklich. Einfach, ich bin glücklich. Das reicht.
In der Tat, wäre schön, man hätte das sozusagen, könnte sich da was mitnehmen von so einer Einstellung. Wie geht er mit Gleichaltrigen um, mit anderen Kindern, Jugendlichen, auch mit extra oder ohne extra Chromosom?
Ja. Also durch 46 plus sind wir natürlich eine gute Gemeinschaft. Wir haben ja das wöchentliche Sportangebot und da kommen die ja seit fast 6 Jahren zusammen. Und ich sage immer, die sind eine richtige Gang geworden. Das ist eine ganz, ganz gute Gemeinschaft. Und wenn die zusammen wo auftreten, also wir gehen ja dann auf die Bowlingbahn oder ins Fußballstadion zusammen oder machen verschiedenste Aktivitäten, wie jetzt auch die Special Olympics, das ist eine Gang. Die gucken nacheinander. Und der eine kann halt das besser und der andere kann was anderes besser. Die sehen sich aber nicht irgendwie, oh, guck mal, der hat Down-Syndrom. Das gibt's in dieser Gruppe nicht. Die sind ja alle gleich, die sind die sogenannte gleiche Peer-Group und die verstehen sich. Der eine kann super reden, der andere kann nicht so gut reden. Macht nichts, die verstehen sich untereinander. Und dass da die Wahrnehmung da ist, dass der Team jetzt denkt, dass einer aus dieser Gruppe Down-Syndrom hat, nee, das ist sein Sportkamerad, das ist sein Freund, mit dem kann man herrlich Partys feiern. Einige sind jetzt schon 18 geworden, das waren die Hammer-Partys. Also selten so eine gute Stimmung auf Partys erlebt wie da. Die gehen einfach aus sich raus, die tanzen und das machen die dann gemeinsam. Und dann ist es egal, ob einer super tanzen kann oder vielleicht nicht so super. Völlig egal.
Schule ist eine Regelschule, also ein inklusives Projekt?
Nee, oder? Ja. Nicht mehr. Hm? In der Grundschulzeit war in der sogenannten Außenklasse, also es war die Grundschule am Ort. Und von unserem sonderpädagogischen Beratungszentrum gibt es da Außenklassen. Und das Gute an dieser Geschichte ist einfach so viel, wie man gemeinsam machen kann, macht man gemeinsam. Aber da, wo man sie besonders fördern muss oder wo man einen geschützten Raum einmal braucht, da kann man sie separieren. Grundschule, fand ich, war eine grandiose Geschichte. Das hat ihm mehr wie gut getan, auch in seiner Reife, in seinem Weiterkommen, im Regeln einhalten, war ja auch so ein Thema. Und dann haben wir aber entschieden, dass wir den Weg da abbrechen, weil einfach die Angebote nicht so waren, wie wir uns das gewünscht hätten. Also mein Mann und ich für ein Team. Und dann haben wir beschlossen, naja, dieses sonderpädagogische Beratungszentrum ist bei uns vor der Haustür. Warum soll er durch den ganzen Landkreis fahren, bloß damit er irgendwo in einer sogenannten inklusiven Beschulung ist? Es gibt für die Beschulungsgeschichte immer ein Für und ein Wider. Und das sage ich ganz arg oft zu Familien, die vor dieser Entscheidung stehen. Ihr müsst nach euch gucken. Wie sind eure Lebensumstände? Wie sind eure familiären Umstände? Was seid ihr bereit zu leisten? Und da muss jeder selber seinen Weg finden. Da gibt's auf gar keinen Fall richtig oder falsch. Und der Tim geht jetzt bei uns hier in Fellbach in die Fröbelschule seit diesem Jahr oder seit, also diese paar Wochen Schule waren, ist er in der Berufsschulstufe und war beim ersten Praktikum. Sehr spannende Geschichte. Ja, also klar, vielleicht hätte er das eine oder andere in der Außenklasse anders gemacht, aber wir sind zufrieden und vor allem er ist zufrieden.
SWR 2 Tandem heute mit Simone Kolberg. Sie ist Vorstandsmitglied im Verein 46 Plus, der sich im Raum Stuttgart für Familien mit Angehörigen mit Down-Syndrom engagiert. Frau Kolberg selbst hat auch 3 Kinder, Geschwister Tim 16 mit Down-Syndrom, 47 Chromosomen, 46 plus und 2 Töchter, 18 und 13 mit regulärem Chromosomensatz. Frau Kolberg, wie sehen die Schwestern ihren Bruder?
Also ganz grundsätzlich gehen sie sehr, sehr anständig miteinander um. Aber wie es halt so ist bei 3 Kindern, es fliegen die Fetzen. Man kann es schon ein bisschen einordnen. Die ältere Schwester, die betüttelt ihn. Da ist so ein bisschen die... Ja, sehr fürsorglich. Und die jüngere Schwester, die haut rein. Also der kriegt da schon Ansagen wie, jetzt stell dich mal nicht so blöd an und mach das jetzt endlich mal und du kannst das. Und ich glaube, das ist eine gute Mischung aus diesem doch Behüteten und diesem, sie fordert ein. Also sie übt gerade mit ihm nochmal so ein bisschen das Radfahren, die jüngere Schwester. Und ich glaube, wenn er es dann voll schafft, sicher Rad zu fahren, dann kann er es seiner Schwester verdanken, weil die sich dann schon, streng dich an, sei nicht so doof, konzentrier dich. Der Umgang untereinander, ich würde sagen, wie in jeder anderen Familie auch. Sie lieben sich und sie schlagen sich. Ja? Sie gönnen sich die Wurst auf dem Brot nicht und würden alles füreinander tun. Und wie immer bei 3 Kindern bilden sich Koalitionen. Entweder die Kinder untereinander oder gegen die Mutter oder wie auch immer.
Wir waren auch zu dritt, kenne ich.
Also sehr gut. Ganz, ganz normal. Grundsätzlich würde ich sagen, sie wissen, was es bedeutet, einen Bruder mit einer geistigen Behinderung zu haben. Es kommen schon auch Zukunftsfragen. Mama, wie sieht die Zukunft aus? Die kamen lang nicht. Jetzt natürlich, die große Tochter hat Abitur gemacht. Die steht so an einem Wechsel. Wo geht's hin? Was mache ich mit meinem Leben? Und das muss man einfach ehrlich besprechen, denke ich. Ja? Die haben keinerlei Verantwortung für ihren Bruder, wenn sie die nicht wollen. Weil das funktioniert ja auch nicht. Ne?
Aber gibt es da sowas oder war das vielleicht auch vor allem im jüngeren Alter, dass da dann sowas wie Konkurrenz oder Neid oder Eifersucht aufkommt, weil vielleicht der Tim dann doch mehr Zuwendung oder Unterstützung braucht?
Ja, schon. Also wo sie ganz, ganz klein waren, sie sind jetzt vom Alter her nicht so weit auseinander, da kam das nicht. Aber so, sagen wir mal, ja, so ab Beginn der Pubertät haben beide dann angefangen zu sagen, hey, warum muss der das nicht machen? Da hat dann auch eine pragmatische Erklärung in Form von, naja, kann es einfach nicht. Ja? Fällt jetzt gerade kein konkretes Beispiel ein. Hat einfach dann immer geholfen. Das war ganz viel emotionale Ebene. Warum muss ich das machen? Wenn ich das, also eine 14-Jährige hat halt auch keinen Bock, die Spülmaschine auszuräumen. Da kamen die Ansagen schon. Und da kann man, glaube ich, nur stoisch mal drüber weggehen und sagen, ja, er macht halt was anderes.
Also auch etwas, was so ganz allgemein vielleicht Eltern oder Familien von Kindern mit Behinderung im Blick haben müssen, dass man sozusagen auch alle Geschwister zu ihrem Recht kommen lässt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich habe auch, natürlich bedingt durch die Arbeit bei 46 Plus, ist natürlich das Thema Down-Syndrom bei uns schon sehr präsent und natürlich auch in Zeiten von irgendwelchen Veröffentlichungen wird es schon schwierig. Da müssen, haben die Mädels, das war ganz klar, müssen sie hinten anstehen. Mhm. Aber der Tim hat da auch hinten anstehen müssen. Wenn ich ein Projekt mache, dann bin ich nun mal da eingebunden und benötige viel Zeit, um das auch ans Ziel zu bringen. Und die Mädels haben es geäußert und haben gesagt, es regt uns auf, du bist nur noch für 46 plus unterwegs und wir können hier gucken, wo wir bleiben. So war es natürlich auch nicht, aber das Empfinden war so. Mhm. Und der Tim äußert es nicht. Der hat wahrscheinlich gedacht, oh, Mama ist schon wieder nicht da, okay.
Die jüngste Tochter ist 3 Jahre jünger als der Tim. Also sie haben nach dem Tim noch mal ein Kind bekommen. War das ein Thema, eine Überlegung? Geben wir dann Risiko ein oder war das keine Frage?
Also doch, tatsächlich, wir haben das schon abgewogen. Schaffen wir das? Wie kann das aussehen? Wir sind beide sehr pragmatische Menschen, mein Mann und ich. Also sehr von Beruf sind wir beide Logistiker. Also das birgt das Ganze natürlich schon. Es wäre auch nicht richtig, wenn ich sagen würde, es war so ganz unbedarfte Geschichte für mich vom Kopf her. Und als er auf der Welt war und der Arzt gesagt hat, alles okay, da ist uns schon alle ein Stein vom Herzen gefallen. Mhm.
Wie war das beim Tim 2004?
2004 geboren? Ist er geboren, ja.
Wie war das, als Ihnen da gesagt wurde, dass Sie möglicherweise ein Kind mit Down-Syndrom haben?
Also das war völlig, völlig irre. Also ich habe echt gedacht, ich bin bei Hieronymus Bosch in einer völlig verqueren Welt. Gut, es ist jetzt schon 16 Jahre her. Mhm. Zwischenzeitlich läuft es ein bisschen besser in den Entbindungskliniken. Damals war das, also das war irre. Das war, ich habe
also wie das Ihnen überbracht wurde?
Ja, ich muss jetzt echt mal schön drüber nachdenken, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ich weiß nur, dass ich gedacht habe, die sind alle verrückt. Die haben das erste Mal ein Kind mit Down-Syndrom hier in dieser Klinik auf die Welt gebracht. Es kam also ein mir wildfremder Mensch mit einer mir wildfremden Person ins Zimmer am Tag nach der Geburt vom Tim. Ich war alleine. Mein Mann war daheim, wir hatten ja schon ein Kind. Und die standen nur im Türrahmen und haben mir vom Türrahmen aus gesagt, so, guten Morgen, ich bin der Kinderarzt, Ihr Kind hat einen Chromosomendefekt. Dürfen wir Blut abnehmen? Mhm. Da, ja, blöd, also so macht man das einfach nicht. Nee. So macht man das einfach nicht. Da bin ich aber nicht die Einzige, die solche Erlebnisse hatte, sondern ganz arg viele unserer Mitgliedsfamilien können so berichten. Zwischenzeitlich, dank 46 plus, wird die Diagnosevermittlung zumindest mal in Stuttgart und im Großraum Stuttgart bei den meisten ein bisschen besser bewerkstelligt. Mhm. Dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt wirklich, wenn es die Eltern nicht vor der Geburt schon wussten, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom kriegen, das ist eine spezielle Situation. Und da muss man einfach auch die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Familien trotz allem einen einigermaßen guten Start bekommen. Das Tal der Tränen kommt bei den meisten. Aber das muss ja nicht endlos sein, bloß weil das Klinikpersonal da nicht adäquat sich geäußert hat oder die richtigen Worte gefunden hat. Ich kann von einem Defekt reden, das ist negativ, oder ich kann sagen, Ihr Kind hat was Besonderes. Dass die nachher das natürlich alles nachlesen, auch dank Internet, und das manchmal auch nicht besonders beruhigend ist, was man da so nachliest. Das ist völlig egal, aber in dieser Zeit der Geburt, wo die Frau ja hochsensibel ist und der Papa letztendlich auch hochsensibel ist, muss ich mit Worten ganz arg vorsichtig umgehen. Ich habe zum Beispiel eine Karte gekriegt, eine Trauerkarte mit Trostgedanken. Hey, hallo, das geht nicht. Also wenn ich wirklich da ein sehr empfindsamer Mensch wäre, da springe ich ja aus dem Fenster. Also das geht nicht. Ja? Ich versuche je nach Situation, muss man natürlich schon auch sensibel sein, aber einfach zu sagen, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kind. In erster Linie ist es mal ein Baby. Und ich denke, da kann man ganz viel machen. Bei uns ist das nicht so optimal gelaufen. Es kam dann irgendwann auch mal eine Pfarrerin, wo ich dachte, jetzt ist er tot. Also es war total verquer. Und ich muss dazu sagen, ich bin dann auch relativ schnell heim, wo ich dachte, also ihr habt ja alle irgendwie das hier nicht richtig verstanden. Und wir haben dann wirklich ganz pragmatisch gesagt, okay, jetzt um was geht's hier? Und unser Sohn hatte dann leider, das ist eine schwere Zeit, einen Herzfehler, und später hat sich herausgestellt, er hat auch Probleme mit dem Darm. Aber zu wissen, ich sitze mit meinem 7 Tage alten Kind bei einem Kardiologe und der sagt zu mir, Ihr Kind hat 2 Löcher im Herz. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Wo ich dachte, ja, daran kann er jetzt aber wirklich sterben. An diesem Down-Syndrom stirbt er nicht. Und das sind schon harte Zeiten. Und ich glaube, da muss man schon sehr aufpassen, wie gehe ich da mit Eltern um. Auch im Aufbau, wie sie die Verbindung zu ihrem Kind herstellen.
Simone Kolberg ist heute zu Gast bei uns, Mutter eines 16-jährigen Jungen mit Down-Syndrom und Mitglied im Vorstand des Vereins 46+, der sich im Raum Stuttgart für Familien mit Angehörigen mit Down-Syndrom engagiert. Frau Kolberg, seit 2003 gibt es den Verein,
ja,
wenn ich es recht im Kopf habe. Was war die Idee oder was ist das, die Idee, das Ziel des Vereins?
Also ganz, ganz grundsätzlich ist die Idee einfach, eine Säule ist wirklich das Image von Menschen mit Down-Syndrom in der Gesellschaft zu verbessern, einfach bessere Bedingungen voranzutreiben. Ganz am Anfang war das natürlich im Bereich des Kindergartens, dass Kinder mit Down-Syndrom in den normalen Regelkindergarten gehen können. Dann ging das weiter mit der Schule und unser Verein wächst ja mit dem Alter seiner Mitglieds, oder Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Mhm. Und momentan ist das Thema wirklich Arbeitsmarkt und dann geht es darum, Wohnbedingungen. Wie können Menschen mit Down-Syndrom wohnen? Das waren so diese Grundsatzthemen. Ganz wichtig war natürlich auch so klassische Elterninitiative. Man trifft sich und man bespricht sich. Nicht jeder muss alles neu erfinden. Nicht jeder muss die Dinge neu sich zusammensuchen. Sei es mit Jugendamt, Schulämtern, Krankenkassen, Pflegekassen etc. Und 2003 haben sich einfach zufällig ein paar Mütter getroffen. So ganz klassischer Nachmittag, Kinder mit Mütter, Kaffee trinken, quatschen, die Kids haben miteinander gespielt. Und es war relativ regelmäßig. Und irgendwann hat ein Knabenchor aus Stuttgart-West ein Benefizkonzert gemacht zugunsten dieser Gruppe. Ja, jetzt gab es da eine Spende. Wenn ich eine Spende bekomme, dann brauche ich einen Verein. Und dann wurde 2003 am Küchentisch meiner Freundin Petra Hauser der Verein 46 Plus gegründet. Und es war ganz, ganz klar, die wichtigste Arbeit ist schon mal die Öffentlichkeitsarbeit.
Die machen Sie mit Aktionen, also ich habe es hier vor mir liegen, ein Kochbuch. War das letzte, glaube ich, sehr öffentlichkeitswirksame Aktion, ein Kochbuch, 46 plus, kocht voll lecker.
Muss gleich korrigieren, ja. Hashtag, das ist nämlich ganz modern, Hashtag 46 plus kocht voll lecker.
Absolut richtig, ja. Hier ist es. Das übersehe ich tatsächlich immer. Sie müssen es kurz erklären. Also das Prinzip ist sozusagen, Profiköche, Sterneköche kochen mit Menschen mit Down-Syndrom.
Genau, also eigentlich im Grunde ganz arg einfach. Wir haben irgendwann mal festgestellt, also wenn ich jetzt auf einem Plakat wäre mit einem Menschen mit Down-Syndrom, wird es ja keinen interessieren. Wenn ich da aber jemanden Prominenten dazustelle, dann gucken die Leute hin. So, und nunmehr sind es fast schon 5 Jahre, kam, wie gesagt, die Initiatorin, die Erfinderin, die Macherin von dem ganzen Petra Hauser zu mir und sagt, du, ich habe eine Idee zum 15-Jährigen von 46 plus, machen wir ein Kochbuch. Und jetzt kommt Zitat, ich habe dann gesagt, Petra, stark, Kochbücher gibt es ja kaum welche. Und dann jetzt, und das ist wirklich jetzt original, sie sagt zu mir, jetzt red nicht so blöd daher, wir machen ein ganz besonderes Kochbuch. Und hat diese ganze Konzeption, diese ganze Idee im Kopf gehabt. Und die war wirklich, wir holen uns Sterneköche, Starköche, Fernsehköche, die zusammen und wirklich zusammen mit jungen Menschen mit Down-Syndrom kochen. Mhm. Und in Stuttgart kennt jeder der Vincent Klink, der ist uns auch sehr zugetan von der Wielandshöhe. Bei dem haben wir sozusagen getestet, ob das funktionieren kann. Unser ganz, ganz großes Glück bei 46 plus ist natürlich, dass wir die Conny Wenk.
Das ist die Fotografin.
Das ist die Fotografin. Conny Wenk ist auch ein Gründungsmitglied von 46 plus, war ganz, ganz lange im Vorstand und ist natürlich eine begnadete Fotografin. Die macht es zwischenzeitlich aus dem Handgelenk. Ja? Die hat so einen Sinn und so einen Blick und so eine Idee für diese Fotografiererei mit Kindern, jungen Erwachsenen, mit Menschen mit Behinderung oder ganz grundsätzlich hat sie zwischenzeitlich so ein Blick fürs Fotografieren, dass das der Wahnsinn ist. Und da haben wir natürlich ein ganz, ganz großes Glück, dass wir sie haben und sie sich einmal bereit erklärt, das im Ehrenamt mit uns durchzuziehen.
Sie haben vor diesem Kochbuch auch schon, glaube ich, zwei Kalender
gemacht. Wir haben zwei Promi-Kalender
auch mit
gemacht.
Prominenten.
Natürlich.
War das immer schwierig jetzt beim Kochbuch oder bei den Kalendern, die Leute zu finden? Wie ging das?
Also beim ersten Kalender war es so, dass wir gesagt haben, wir nehmen Prominenz aus Baden-Württemberg. Jetzt muss ich ein bisschen blöd dazu sagen, da ist man relativ schnell fertig. Da gibt es natürlich jetzt nicht so viel. Politik wollte man nicht, weil das einfach auch wieder in so eine Richtung geht. Und dieser Kalender hat aber gleich wirklich eingeschlagen wie nichts. Professor Reinhold Wirth war dabei und das war natürlich so ein Zugpferd.
Super Foto habe ich, er und der Junge, der mit auf dem Bild ist, die Zunge rausstrecken.
Ja, also ganz großes Bild. Und da haben wir dann gemerkt, oh wow, dieses Ding funktioniert. Und ein paar Jahre später haben wir dann gedacht, gut, dann machen wir noch mal einen. Zum einen hat es uns natürlich die Aufmerksamkeit gebracht. Wir haben für den ersten Kalender damals das gesamte Vereinsvermögen eingesetzt. Also das war wirklich Risiko. Ja. Und jeder hat wirklich mit der Hand am Arm an diesem Ding gearbeitet. Ich weiß, ich war hochschwanger, ich glaube im 7. Monat und stand in dem Lager und habe Päckchen gepackt, um Kalender zu verschicken. Also wirklich, das war wirklich noch handgemacht. beim zweiten Kalender haben wir dann gesagt, okay, machen wir nicht. Dann war es, ah, können wir, wen nehmen wir? Ah, wir weiten das auf Deutschland aus. Und auch da haben wir wieder ein gutes Händchen gehabt. Da hat es angefangen mit dem Dr. Dieter Zetsche, Vorstand von der Daimler AG damals, der ganz spontan gesagt hat, ja, ja, ich mache da mit. Und da waren wir dann so, wie, der macht mit? Oh Gott, ja, der macht da mit, dann müssen wir ja wirklich machen. Und auch dieser Kalender war dann ratzfatz weg und hat uns auch da Türen geöffnet.
Jetzt das Kochbuch, also Vincent Klink hatten Sie schon erwähnt, ja. Dann Alfons Schubeck, Cornelia Poletto, Lea Linster. Das Buch ist ausgezeichnet worden, das muss man mal sagen. Das finde ich tatsächlich schon auch nur als eines der besten, weltbesten Kochbücher im letzten Sommer beim World Cookbook Award in China. Ja. Ist ja auch ein bisschen eine surrealistische Geschichte.
Total, total. Ja, ist schon sehr flapsig, sage ich immer. 5 Muddis aus Stuttgart bekommen den World Cookbook Award, der verliehen wird in Macau in China. Wir haben von diesem Award natürlich nichts gewusst. Wir sind ja nicht aus der Branche. Und wir haben das Ding gewonnen.
Was bringt so ein Preis noch? Gibt es noch mal eine zusätzliche
Aufmerksamkeit? Also das bringt ganz viel Aufmerksamkeit. Das hat uns tatsächlich jetzt bei der letzten Frankfurter Buchmesse die Möglichkeit gegeben, die Showbühne zu bespielen. Was natürlich für uns als kleiner Verein nicht drin ist. Wir können das nicht finanzieren. Das ist keine Chance. Wir können keinen Stand auf einer Messe finanzieren. Das geht überhaupt nicht. Und unser Verleger, der David Neufeld, der sagt, das geht nicht. Dann keine Chance. Und da haben wir natürlich diese Showbühne bekommen und konnten zusammen mit dem Frank Buchholz, der sich bereit erklärt hat, da mitzumachen, den kann man echt auch wirklich immer anrufen und fragen, Frank, wie sieht's aus? Machst du mit? Sag ich, ja klar, wo muss ich hinkommen? Und die haben dann da diese Showbühne gerockt, Frank zusammen mit unserem Currywurstkoch. Und das gibt uns eine Aufmerksamkeit und einfach nochmal, es ist so ein Türöffner. Wir kommen an andere gesellschaftliche Bereiche ran, wir kommen raus aus dieser sogenannten Behinderten-Ecke. Einer Familie oder einem Menschen mit Down-Syndrom muss ich nichts erklären über Behinderung. Aber der Rest, Bevölkerung, der muss es sehr wohl erklären.
Wofür nutzen Sie die Aufmerksamkeit?
Ganz klar, einfach um Lebensbedingungen zu verbessern, um eine Stellung in der Gesellschaft zu verbessern, um Ängste zu nehmen. Das ist ein ganz großer Punkt zum Beispiel, dass wenn sich jetzt eine Familie an die Musikschule wendet und sagt, ich möchte gern, dass mein Kind in einem Musikkarussell teilnimmt oder ein Instrument lernt, dass auf der anderen Seite vom Tisch vielleicht jemand sitzt, der dieses Kochbuch hat und denkt, naja, wenn die kochen können, kann der auch Flöte spielen. Das ist jetzt harter Vergleich, aber einfach um Ängste zu nehmen, um zu zeigen, ja, auch Menschen mit Down-Syndrom leben ganz, ganz normal. Die gehen einkaufen, die können kochen, die haben echt Bock dazu, die wollen zusammen an den Tisch sitzen, gemeinsam essen und trinken und einfach glücklich, zufrieden und mit jemandem zusammen zu sein. Und da hat uns das Kochbuch schon die Türen geöffnet. Wir haben ganz andere gesellschaftliche Bereiche erreicht. Einfach Menschen, die vorher überhaupt nichts damit zu tun hatten, haben ins Regal gelangt und ich habe mir wirklich, oder nicht nur ich, auch meine Mitstreiterin, wir haben uns die Mühe gemacht, wir sind in Buchhandlungen rein und haben geguckt, wie Menschen drauf reagieren.
SWR 2 Tandem, heute mit Simone Kolberg vom Verein 46+. Sie ist Mutter eines Sohns mit Down-Syndrom, Tim, 16 Jahre. Frau Kolberg, was wollen Sie sagen, wie behindertenfreundlich ist Deutschland heute?
Im Bereich des Down-Syndroms gibt es schon noch Luft nach oben. Definitiv. Bei dem ganz großen Klassiker Barrierefreiheit gibt es auch Luft nach oben. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, gibt es Luft nach oben.
Was würden Sie sagen, was läuft gut und was fehlt?
Ich kann es jetzt natürlich nur auf den Großraum Stuttgart sagen oder halt jetzt speziell da, wo wir wohnen, in Fellbach. Da würde ich mal sagen, ist eine gute Akzeptanz da. Da gehen viele Dinge. Der Tim ist dort einfach ein Teil der Bevölkerung. Ich denke, je größer die Stadt wird, umso schwieriger wird es. Also wir hatten ein ganz einschneidendes Erlebnis letztes Jahr in New York. Wir waren in New York im Urlaub und wir sind in die St. Patrick's Cathedral und da hat uns eine Aufpasserin verfolgt. Und da habe ich gedacht, oh, haben wir was falsch gemacht? Was ist hier los? Und tatsächlich war der Hintergrund der, sie hat selber einen Sohn mit Down-Syndrom, der ist 28 Jahre alt gewesen, heißt auch Tim. Und sie fand es so cool, wie unsere da so rumgelaufen ist und sich das alles so anguckt hat. Und wir kamen dann ins Gespräch, sie hat uns dann angesprochen. Und dann wollte ich natürlich wissen, ja, was macht ihr Sohn? Und dann hat sie gesagt, ja, der ist daheim. Und dann sag ich, ja, wie kann er, ist er irgendwie so krank oder gebrechlich, dass er nicht arbeiten kann? Ja, das wird es nicht geben. Jetzt haben wir ja immer die Idee, naja, aus Amerika kommt so viel Tolles und das ist ja alles inklusiv, weil die gehen ja auf die normalen Highschools. Ja, das gehen die schon, aber die sind dort komplett separiert. Also zumindest mal im Raum New York. Ich könnte davon ausgehen, dass es in ganz Amerika nicht anders ist. Und da sind wir natürlich in Deutschland, sage ich, schon eigentlich weiter. Mhm. Ja, es gibt viele Bundesländer, wo es völlig normal ist, dass die Kinder inklusiv beschult werden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist was anderes, aber die Grundlage ist da. Es gibt zwischenzeitlich auch mehr Angebote auf dem Arbeitsmarkt. Da muss man natürlich auch immer sehr genau hinschauen, passt es auf den jungen Menschen mit einer geistigen Behinderung oder auch nicht. Aber es öffnet sich. Es sind kleine Schritte, aber ganz persönlich sind mir die kleinen, guten Schritte wesentlich lieber, wenn das Fundament nachher stimmt, wie wenn man jetzt geschwind hoppla hopp was aufbaut und es bricht dann zusammen. Mhm. Funktioniert auch nicht.
Hier war ja tatsächlich, weil Sie auch das Stichwort Heim gesagt haben, oder der ist daheim bei der Dame in New York. Mhm. Das war ja quasi hier lange sozusagen die Alternative. Entweder klar. Heim oder daheim.
Daheim, also daheim.
In einer Einrichtung oder ja, zu Hause in der Familie.
Ja, und aber ein selbstständiges Wohnen war natürlich nicht drin. Okay. Und da sind wir schon sehr, sehr viel weiter. Aber auch da gilt, wir machen kleine Schritte, wir machen gut überlegte Schritte. 46 plus hat sich das jetzt auch schon so ein bisschen mal auf den Zettel genommen, über Wohnformen nachzudenken. Wo können wir uns da, was können wir da tun? Was können wir unseren Mitgliedern bieten? Was können wir überhaupt Menschen mit Down-Syndrom bieten im Bereich des Wohnens? Und so wie es früher war, dass also wirklich Heim oder daheim, so muss es nicht sein.
Hm. Es gibt Schauspielerinnen mit ja. Down-Syndrom, es gibt Menschen mit Down, die Abitur haben. Würden Sie sagen, es geht alles, wenn man nein. Zeit und entsprechende Förderung hat?
Nee. Also es gibt ja nur einen, also ich kenne nur einen, das ist Pablo Pineda aus Spanien. Das finde ich ein bisschen schwierig, dass der immer da so vorne rangestellt wird, weil da entsteht ein bisschen der Eindruck, ja, wenn der es schafft, schaffen es alle. Und nein, ich kenne keinen einzigen wirklich, der das schafft. Ich kenne jetzt zwischenzeitlich, also eine, die Tamara Röske, die ja dann bei Fuck You Goethe mitgespielt hat. Das ist ein ganz, ganz tolles Mädel. Das ist eine tolle junge Frau, die brutal selbstständig ist, die ganz viel kann, die weiß, was sie will, die auch wirklich auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Beschäftigung gefunden hat mit gewissen Rahmenbedingungen. Aber da, die ist kein Beispiel für alle. Auch da gilt bitte ganz viel Toleranz für die, die sowas halt nicht können, nicht wollen oder auch der familiäre Background nicht dafür da ist. Ich glaube, wir sind in Deutschland ganz gut aufgestellt. Der Weg geht nach vorne. Es ist wirklich ein langsamer Weg. Aber für die, die einfach ganz viel Behütetes brauchen, die Beschütztes brauchen, da haben wir die Ressourcen einfach auch. Und besser geht es ja gar nicht. Ja? Ich habe sowohl das Behütete, aber ich habe auch ab und an die Möglichkeiten, das einfach anders zu machen. Ich glaube, in Deutschland ist das nicht der schlechteste Weg, zumal mir das auch finanziell, also sind da schon Töpfe da, wo viel möglich ist. Das Ding steht und fällt wirklich mit Akteuren auch, die einfach sagen, okay, jetzt bin ich mal mutig und jetzt organisiere ich da mal was. So wie wir bei 46 plus eine Sportgruppe ins Leben gerufen haben, wir haben auch nicht gewusst, wo es hingeht. Und zwischenzeitlich gehen wir mit riesigen, also für mein Empfinden, mit riesigen Delegationen zu Sportveranstaltungen. Das hätte ja keiner gedacht. Manchmal muss man ein bisschen mutig sein.
Sie hatten vorher erzählt oder ganz am Anfang, Ihr Sohn hat Praktikum gemacht, bevor die Corona-Geschichte angefangen hat. In was für einem Bereich
also es war das?
Was will er, wo würde er gerne hin?
Also das war das erste Gruppenpraktikum. Da geht es nicht darum, was er will, sondern das wird da einfach nur mal, was bedeutet denn jetzt arbeiten? Mhm. Und es war in einer Werkstatt bei uns im Rems-Murr-Kreis. Er kam heim. Für ihn war es okay, aber der klassische 16-Jährige, und wie war es? Gut. Weg war er in seinem Zimmer. Ich habe also ganz lange eigentlich nicht erfahren, was er da tut. Er wollte es mir auch nicht erzählen. Ich dachte, okay, wir warten, ist auch kein Problem. Und dann irgendwann kam er heim, sagt er, ich arbeite beim Daimler. Im Raum Stuttgart ist das natürlich fast schon eine Adel. Also absolut. Arbeiten ja alle beim Daimler. Und dann habe ich es auch irgendwann mal rausgekriegt, was er da gemacht hat. Es hat ihm Spaß gemacht. Er hat es wohl auch ganz ordentlich hinbekommen. Also sehr ordentlich erledigt, einfach seine Arbeitsaufträge, seine Arbeitsgänge bis zum Ende durchgeführt. Das war das erste Praktikum. Wo der Weg hingeht, keine Ahnung. Ich habe schon so Ideen, aber ob das auch seine Ideen sind, das wird man sehen.
Was wünschen Sie sich für Ihren Sohn?
Dass er glücklich ist.
Was wünschen Sie sich für Ihren Verein?
Oh, dass wir noch ganz, ganz viel machen. Dass wir noch ganz viele Ideen haben, dass wir Mitglieder haben, die mit Ideen kommen, die sich einbringen, die einfach auch so, man braucht ein bisschen eine Power, sonst klappen solche Dinge nicht. Aber es ist auch da gerade so ein bisschen Generationenwechsel da. Also unsere Kinder sind ja schon zum Teil erwachsen oder am Ende des Erwachsenseins und es kommen Babys nach. Und da kommen andere Ideen und da freue ich mich auch drauf. Und diese Dinge unter einen Hut zu bringen. Wir wachsen, Wir sind 190 Mitgliedsfamilien, das ist der Knaller für uns und wir haben noch viele Ideen.
Simone Kolberg, drücke Ihnen die Daumen und dem Verein 46 Plus in Stuttgart. Simone Kolberg war heute zu Gast in SWR 2 Tandem, Mutter eines Sohns Tim mit Down-Syndrom und zwei Töchtern, seit vielen Jahren im Vorstand von 46 Plus. Unter anderem hat der Verein ein Kochbuch herausgegeben, das ich allen gerne nochmal ans Herz lege. Hashtag 46 Plus kocht, voll lecker heißt es, mit Fotografien von Conny Wenck und erschienen im Neufeld Verlag. Und den Verein und auch das Kochbuch finden Sie ganz einfach im Internet, wenn Sie nach 46 Plus suchen. Und mehr zu Tandem finden Sie auf unserer Seite swr2.de. Frau Kolberg, vielen Dank.
Dankeschön.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Technik Daniel Sänger, die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt. Ich bin Martin Gramlich und wünsche einen schönen Radioabend mit SWR 2.